Mir ist das Thema immer wieder begegnen in den letzten Wochen und Monaten von Seiten der Gemeinde, dass irgendwelche Fragen gekommen sind oder Zweifel oder Unklarheiten. Und es ist eines dieser Themen, über das man lehrt und wo wir eigentlich nicht möchten, dass ihr es tut. Es geht um Scheidung und Wiederverheiratung. Scheidung und Wiederverheiratung. Und das hat ein Kurs, den ich in der Bibelschule lehre. Es gibt da im Leib Christi viel verschiedene Auffassungen, wie diese betreffenden Stellen eben zu leben sind, auszulegen sind. Und ich habe, wie gesagt, in den vergangenen Wochen, Monaten, man kann auch sagen Jahren, immer wieder mit Gläubigen zu tun gehabt, die große Schwierigkeiten hatten, entweder weil sie etwas gelesen hatten und unter Verdammnis, unter Anklage kamen, unter Druck, oder aber die Gläubigen haben nachgeholfen. Das gibt es ja auch. Und ich möchte diesen Kurs, den ich in der Bibelschule im zweiten Jahr abhalte, in etwas verkürzter Form einfach in der Gemeinde lehren, damit ihr seht, welche Richtung wir in der Gemeinde vertreten, wovon ich überzeugt bin. Und mir ist sehr bewusst, dass man gerade bei solchen Fragen eine große Verantwortung auf sich nimmt, wenn man darüber lehrt und sagt, das ist die Richtung, in die wir gehen. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Und da freue ich mich jetzt, mit euch zusammen in die Schrift zu gehen. Und ihr wisst, das Evangelium bleibt das Evangelium und das heißt die gute Nachricht. Nicht die schlechte Nachricht oder die erdrückende Nachricht, nein, das Evangelium ist eine gute Nachricht. Die Scheidungsrate in der Schweiz liegt heute bei ca. 45%. Das bedeutet, dass auf 100 geschlossene Ehen sich 45 davon wieder scheiden lassen. Und das ist natürlich viel, viel höher, als das vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war, was aber nichts aussagt über die Qualität der Ehen von damals. Die Hemmschwellen früher, die waren einfach dementsprechend höher. Da konnte man förmlich geächtet werden, wenn man sich scheiden ließ. Es gab Situationen, da haben Geschiedene keine Wohnungen bekommen, keine Arbeitsstelle bekommen, weil es hieß, sie sind geschieden, deshalb wollen wir sie nicht. Nun, die Zeit hat sich geändert. Wie gesagt, die Hemmschwelle ist tiefer und leider hat diese Tendenz, dieser Trend auch im Leib Christi keinen Halt gemacht. Also man hat im Leib Christi eine ähnlich hohe Scheidungsrate wie in der Welt. Und mir ist bewusst, dass das vielleicht für einige ein unangenehmes Thema sein kann, aber habt etwas Geduld und trotzdem weiß ich, ist es wichtig, dass wir von der Schrift her uns einmal bestimmte Dinge ansehen. Amen. Und ich sage euch jetzt schon, die Wahrheit erkennt ihr an dem, dass sie euch freisetzt. Und das ist kein Freipass für Sünde, aber trotzdem ist die Wahrheit das, was dich freisetzt. Amen. Diese kurze Lehre über Scheidung und Wiederverheiratung richtet sich auch nicht an Ehepaare, die in einer Krise sind. Da hätten wir ein anderes Thema. Versöhnung, Ehekurs, Kommunikation und so weiter. Sondern hier geht es wirklich in erster Linie um solche, die eine Scheidung erlebt haben. Und das sind nicht wenige im Leib Christi. Wenn ihr euch umseht unter euren Verwandten, Bekannten, Geschwistern, da werdet ihr einige finden, die irgendwann zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben eine Scheidung erlebt haben. Und wir wollen uns mehr von der theologischen, weniger von der seelsorgerlichen Seite ansehen, was die Schrift dazu sagt. Wie gesagt, es gibt da einige Stellen in der Bibel. Wir werden uns die Sichtweise der ganzen Schrift ansehen, also von Mose bis Korinther. Es gibt einige Schriftstellen zu diesem Thema, die einige als schwierig bezeichnen würden, schwierige Schriftstellen, und andere würden sagen, das sind unmissverständliche Schriftstellen. Und einige würden sagen, das ist geistlich zu verstehen. Nun, wir werden uns auf die Suche machen der Wahrheit. Menschen, die eine Scheidung hinter sich haben, die haben oft zwei Herausforderungen. Vor allem Christen. Das ist zum einen die Verarbeitung der kaputten Beziehung selbst und zweitens das, was ihnen dann von Gläubigen manchmal, nicht immer, aber manchmal gesagt wird. Wie zum Beispiel, wenn du wieder heiratest, brichst du die Ehe. Bist du ein Ehebrecher oder eine Ehebrecherin? Nach Markus 10 oder Matthäus 19 oder anderen Stellen. Nun, das sind Worte, die im ersten Blick unmissverständlich zu sein scheinen. Und gerade hier wollen wir heute beginnen anzusetzen und uns diese eigentlich so klipp und klaren Stellen einmal etwas näher ansehen. Als ich in der Bibelschule war, hatten wir einen Lehrer, Tony Cook, der war übrigens auch mal in der Bibelschule hier. Einige, ihr könnt euch erinnern, war ein sehr guter Bibelschullehrer. Wir haben gerade ein Buch von ihm herausgebracht. Und er hat uns auch damals über dieses Thema gelehrt. Wobei ich habe noch nicht so viel mitbekommen, weil es hat mich nicht wirklich interessiert. Scheidung und Wiederverheiratung, ich habe es gehört, fand es interessant, aber da blieb nicht so viel hängen. Aber ich wusste noch, dass er einmal nach vorne kam, also gelehrt hatte und zwei Briefe mitbrachte, die er von Studenten bekommen hatte. Also eines war nicht von einem Studenten, aber von einem Gemeindemitglied, das in einer Gemeinde war, die mit Rema verbunden war, und das andere von einer Studentin. Und ich möchte euch einfach mal diese beiden Briefe vorlesen, damit ihr einen Einblick bekommt, was so eben laufen kann im Leib Christi in Bezug auf diese Stellen und was eben das praktisch dann für Leute bedeutet. Der erste Brief, und das sind keine erfundenen Briefe, die sind echt. Die wurden wirklich so geschrieben. Sehr geehrter Herr Cook, und Tony Cook war damals auch Vorsteher von Rema, Schulleiter, und er hat diesen Brief bekommen. Ich muss Ihnen einige Gedanken mitteilen und Ihnen ein paar Fragen stellen, die mich sehr beschäftigen. Ich habe Ihnen vor einem Jahr geschrieben, dass ich eine Gemeinde suchte, die mit Rema verbunden ist. Ihr habt mir dann die Adresse von XY geschickt, der Pastor der XY-Gemeinde ist. Zuerst war ich begeistert. Aber als ich einmal anrief, um mit der Frau des Pastors zu sprechen, habe ich herausgefunden, dass sie geschieden und wieder verheiratet war. Meine Frage ist die: Wie kann jemand das Wort Gottes predigen, aber es nicht leben? Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich habe in meiner Ehe treu zu Gottes Wort gestanden, trotz Verfolgung und viel Ablehnung. Gottes Wort ist klar für mich, dass Gott Scheidung nicht gut heißt. Jeder, der sich scheiden lässt, außer aufgrund von Hurerei, begeht Ehebruch. Und wer immer eine Geschiedene heiratet, begeht Ehebruch. Es heißt in Matthäus 19, dass ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen wird und dass die beiden ein Fleisch sein werden, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich sage nicht, dass eine Person in einer Ehe bleiben sollte, in der ihr Gewalt oder Missbrauch widerfährt. Aber ich sehe nicht, dass es solchen Menschen erlaubt wäre, nochmals zu heiraten, geschweige denn das Evangelium zu predigen. Das Wort bezeichnet dies sogar als Ehebruch. Ich bin der Überzeugung, dass ich das ganze Wort leben muss, um das ganze Wort predigen zu können. Und in diesem Fall sehe ich das nicht. Ich bin einverstanden, dass XY das Wort predigen dürfte, wenn er nicht in Sünde leben würde. In anderen Worten, hätten die beiden nach ihrer Scheidung geschieden bleiben und das Evangelium predigen sollen. Aber durch ihre Wiederheirat leben sie in Sünde. Ich will nicht richten, aber ich kann niemanden unterstützen, der im Widerspruch zu Gottes Wort lebt. Gott sagt uns, dass wir die Geister prüfen sollen, und genau das tue ich. Ich stütze meine Ansicht auf das Wort Gottes, und das betrifft Matthäus 5, Matthäus 19 und Markus 10. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir auf diesen Brief antworten würden. Vielleicht irre ich mich ja, und wenn ja, würde ich gerne wissen, wo. Mit freundlichen Grüßen und dann der Name. Nun, das ist ein typisches Beispiel für das, was geschieht, wenn man diese Stellen, die wir uns bald ansehen werden, so nimmt, wie sie dastehen und auf die Situationen von Geschiedenen anwendet. Also solche Situationen entstehen und das ist beileibe keine Ausnahme, sondern das kommt immer wieder vor. Und wir müssen anerkennen, aus einer ehrlichen Haltung. Also weil man da sieht, da ist ein Verlangen wirklich, Gottes Wort zu tun und man will es genau nehmen, also entschließt man sich, das, was man da gelesen hat, so zu übertragen, so zu übernehmen. Und das ist eigentlich zu loben. Nun, Geschiedene, es gibt Geschiedene, die zum Beispiel in Gemeinden keine Dienste ausüben dürfen, die das Opfer nicht einsammeln dürfen, die nicht im Kinderdienst mitarbeiten dürfen und so weiter. Also das Spektrum von möglichen praktischen Auswirkungen bezüglich diesen Aussagen ist riesengroß. Das geht so weit, dass Wiederverheiratete, die bereits wieder Kinder hatten, eine Familie hatten, aufgefordert wurden, ihren zweiten Partner zu verlassen, um zum ersten zurückzukehren. Nun, euch wundert das, ihr Lieben, aber solche Dinge wurden gesagt. Solche Dinge wurden in diesen geheimen, privaten Gesprächen, wo man jemand eben mal zur Seite nimmt, wurden solche Dinge gesagt. Hört ihr? Und für jemanden gerade ein Beispiel, jemand, der aus der Welt kommt, es muss nicht mal ein Weltmensch sein, aber jemand, der frisch bekehrt ist und sowas hört, für den ist das Evangelium definitiv eine schlechte Nachricht. Der zweite Brief. Lieber Bruder Cook, vor einigen Jahren ging ich einmal spazieren. Mein Baby war im Kinderwagen und meine anderen drei Kinder liefen neben mir her. Ein Mann, der bei mir in der Nachbarschaft wohnte, rannte aus seinem Haus heraus und schrie mich an. Ich kannte ihn erst seit kurzem. Wir wurden einander durch einen anderen Nachbarn bekannt gemacht. Irgendwie hat er die Information bekommen, dass ich geschieden und wieder verheiratet war. Er fing an, mir zu erzählen, dass ich in die Hölle kommen würde, wenn ich nicht meinen Ehemann verlassen würde. Er zitierte mir Schriftstellen, um mir zu beweisen, dass ich eine Ehebrecherin und Hure sei. Ich sagte ihm, dass ich mein Herz Jesus gegeben hatte. Er antwortete mir, dass Jesus mich nicht annehmen würde, wenn ich nicht meinen Ehemann verließe, um zu meinem ersten Mann zurückzukehren. Ich habe ihm nicht erzählt, dass mein Ex-Mann mich so sehr geschlagen hatte, dass ich als Notfall ins Spital eingeliefert wurde und fast gestorben bin. Ich erzählte ihm nicht, dass mein Ex-Mann mit vielen Frauen geschlafen hat und mit einer dieser Frauen ein gemeinsames Kind hat. Ich erzählte ihm nicht, dass mein Ex-Mann zu dieser Zeit ein Drogenhändler, Alkoholsüchtiger und Ungläubiger war. Ich habe mich so sehr geschämt, dass er wusste, dass ich geschieden und wieder verheiratet war. Das war eine Tatsache, die mir zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben große Schande bereitete. Ich sagte ihm, dass mein Ex-Mann meine vier kleinen Kinder nicht haben wollte. Was sollte ich also mit ihnen tun? Er antwortete, hört euch das an, dass ich sie in ein Waisenhaus geben sollte und bestand darauf, dass ich niemals in den Himmel kommen würde, wenn ich nicht Buße täte und zu meinem Ex-Mann zurückkehren würde. Schwarz auf weiß konnte er mir anhand der Schrift beweisen, dass er recht hatte und ich im Ehebruch lebte. Ich war eine Hure. Erschüttert und verwirrt ging ich nach Hause und weinte. Nachdem ich die Kinder ins Bett gebracht habe, fing ich an, mit dem Herrn zu reden. Herr, er hat mir bewiesen, dass ich eine Ehebrecherin bin. Er hat es mir in deinem Wort gezeigt. Herr, was soll ich tun? Weinend und voller Furcht tat ich das, was viele Babychristen tun. Ich schloss meine Augen und legte meinen Finger blind in die Bibel, in der Hoffnung, dass Gott mir eine Antwort geben würde. Mein Finger landete dort, wo Jesus zu diesen richtenden und verdammenden obersten Pharisäern und Schriftgelehrten redete. Sie hatten seine Autorität herausgefordert. Er hatte gerade sein Gleichnis beendet und schloss mit der Bemerkung, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Da hatte ich meine Antwort. Mit lieben Grüßen, XY. Nun, Ihr seht, wenn wir solche Fälle, wo aus dem Leben gegriffen sind, wo wir uns nicht nur in der Theologie damit beschäftigen, da sehen wir, dass irgendetwas in uns sagt, da kann doch was nicht stimmen. Und trotzdem haben wir das schwarz und weiß vor uns. Nun, wir haben heute nicht die Zeit, sämtliche Stellen uns anzusehen, aber wir beginnen mit Matthäus 19. Gehen wir da mal zusammen hin. Matthäus Kapitel 19, und ihr wisst, die ersten drei Evangelien sind sogenannte synoptische Evangelien, wo die zum Teil gleichen Begebenheiten von verschiedenen Betrachtungswinkeln erzählen. Da gibt es einige Heilungen, Begegnungen mit Leuten, die einfach verschiedenartig erzählt wurden. Zum Teil haben wir mehr Details, zum Teil weniger. Und Matthäus 19 ist die Passage von den ganzen Evangelien, wo wir die umfassendste Darstellung und Lehre Jesu bezüglich Scheidung und Wiederverheiratung finden. Und deshalb werden wir uns, was die Evangelien angeht, auf diese Passage konzentrieren. Was du hier hast, hast du in den anderen Passagen auch. Markus 10 und noch eine andere Stelle. Lesen wir einmal diesen Abschnitt, der so schwierig oder gefährlich zu sein scheint. Matthäus Kapitel 19, Vers 3. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mann, Mensch, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, und da kommt der Hammervers, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagen zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Und das ist in etwa, ja, das ist also die ausführlichste Erklärung dieser Begebenheit, wo Jesus dieses Gespräch mit den Pharisäern hat. Und was wir hier tun, ist weniger predigen, es ist mehr Lehre. Wir schauen uns die Gründe, die Hintergründe und die Zusammenhänge in diesem Sinne an. Nun, eines der Probleme, mit denen wir gleich zu Beginn konfrontiert sind, ist, dass wir solche Stellen mit einem westlichen Denken betrachten. Dass wir hier mit westlichem Denken hineingehen und eigentlich gar keine Ahnung haben, was damals wirklich gelaufen ist. Weil einer der Grundsätze von richtiger Bibelauslegung ist die, dass wir den Kontext, das heißt der Zusammenhang, dass wir den erfassen müssen, um wirklich herauszufinden, was damals eigentlich gesagt wurde, was geschehen ist, weil das kann unter Umständen das Bild völlig verändern. Und es gibt verschiedene Arten von Kontext, die wir jetzt hier nicht studieren, aber ich möchte euch, bevor wir hier weiterfahren, eine Stelle aus Römer Kapitel 11 vorlesen. Und ihr könnt sie euch einfach anhören, sie steht tatsächlich da. Vers 17, da geht es um die Heiden und die Juden. Und da heißt es, wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, sprich die Heiden an, also Heidenchristen, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mit teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Und eines der Themen vom Römerbrief ist ja, dass die Juden ihren Bedarf oder ihr die Notwendigkeit eines Erlösers erkennen, dass auch sie sündhaft sind, und die Heiden, die angesprochen werden, dass sie sich nicht über die Juden erheben. Und in dieser Stelle ist die Rede davon, dass diejenigen, die aus den Nationen zum Glauben gekommen sind, dass sie eingepfropft sind in den Ölbaum. Und Paulus sagt, die Wurzel trägt dich. Die Wurzel ist eben, die sind jüdisch. Wir wissen, dass diese gesamte Bibel, die wir haben, von Mose bis Offenbarung von Juden geschrieben wurde. Dass wir hier auch im Neuen Testament eben Juden haben, die zum Glauben gekommen sind und in ihrem Umfeld, in ihrer Kultur diese Dinge inspiriert vom Geist Gottes aufgeschrieben haben. Und manchmal sind uns diese Welten so fern, dass wir bestimmte Dinge gar nicht erkennen, weil wir den Kontext nicht erfassen. Nun, der Kontext muss berücksichtigt werden. Das heißt, wir müssen verstehen, wie hat ein Jude, der damals bei diesem Gespräch von Jesus und den Pharisäern dabei war, was hat er gewusst, was hat er gehört, was hat er vorausgesetzt? Und wenn wir anfangen, diese Fragen aufzulösen, werden wir Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Ich gebe euch ein Beispiel. Das brauche ich auch in der Bibelschule immer wieder. Stell dir vor, du bist bei mir zu Hause, versteckst dich irgendwo hinter einem Vorhang, um einmal zu hören, wie das bei den Märkten so läuft. Du denkst, ich nehme einen ganzen Tag Zeit und du stehst schon morgens früh hinter dem Vorhang. Gut, und dann hörst du mich schimpfen, das ist nur ein Beispiel. Joel, steh endlich auf. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du aufstehen sollst? Du machst mich noch ganz wütend. Ach, schreibst du auf, okay, das hat er gesagt. Dann wartest du, bis es Abend ist. Und dann müsste die Joel schon im Bett sein und kommt immer wieder raus. Dann hörst du mich sagen, Joel, ich habe dir jetzt schon 100-mal gesagt, du sollst im Bett bleiben. Bleib endlich im Bett, sonst machst du mich noch wütend. Ah, okay, dann hat er wieder was gesagt und du schreibst das auf. Und was geschieht da? Wenn wir jetzt diese Aussagen vom Kontext entfernen, dann musst du auf die Idee kommen, der weiß nicht, was er will. Da sagt er, bleib im Bett. Und zuerst sagt er, komm raus, steh auf, sonst werde ich wütend. Nachher sagt er dann wieder, bleib liegen, sonst werde ich wütend. Das arme Kind, das wird ja ganz verwirrt. Aber das ist effektiv das, was ich gesagt habe. Stimmt's? Das ist die Wahrheit. Aber wenn man diese Aussagen vom Kontext entfernt, geschieht das, dass wir die Bedeutung falsch verstehen. Dass wir denken, der Michael, der weiß nicht, was er will. Der macht sein Kind fertig, der mal so. Du bekommst ein falsches Bild. Siehst du, und so ist es mit manchen Stellen, wenn wir den Kontext, nicht nur den literarischen Kontext, sondern auch den kulturellen Kontext nicht begreifen, entgeht uns so einiges. Und diejenigen, die ihr mitkommt nach Israel, ihr werdet sehen, wenn ihr auch das Land, das fünfte Evangelium vor euch habt und anfängt, Dinge zu sehen, zu verstehen, da gehen euch neue Welten auf. Nun, genau aus diesem Grund müssen wir auch den Kontext von Matthäus 19 richtig verstehen. Ich möchte euch einmal sagen, was das Problem der Pharisäer war. Die Pharisäer waren ja sehr damit beschäftigt, die Schriften auszulegen. Das heißt, das Gesetz zu studieren und sich Gedanken darüber zu machen, was das praktisch alles bedeutet. Und die haben sehr oft viel mehr draus gemacht, als dasteht. Nun, wenn es um Scheidung geht, dann gibt es eine Stelle im Gesetz, im fünften Buch Mose, die eben Mittelpunkt einer Streitfrage war. Und ihr werdet gleich sehen, weshalb. Lasst uns die zusammen lesen. 5. Mose 24. 5. Mose 24. Das ist die Passage in dem, was wir das Gesetz nennen, die Tora. es um Scheidung geht. Fünfter Mose 24, Vers 1. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat, und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere Mann sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hat, dann kann ihr erster Mann, der sie entlassen hat, sie nicht wieder nehmen. Also wenn jemand seine Frau geschieden hat, er konnte sie später nicht wieder heiraten. Nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem sie unrein gemacht worden ist. Denn ein Greuel ist das vor dem Herrn, und du sollst das Land, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, nicht zur Sünde verführen. Nun beachte hier am Anfang, wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet, das ist klar, und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben hat und so weiter. Und hier spricht die Bibel davon, dass das hier ein Grund ist, weshalb Scheidebriefe ausgestellt werden konnten. Nämlich, weil der Mann etwas Anstößiges an seiner Frau gefunden hat. Wortwörtlich heißt das, weil der Mann die Blöße einer Sache an ihr gefunden hat. Nun, was würde geschehen, wenn wir heute im Zivilgesetzbuch eine solche Aussage drin hätten? Scheidungsgrund ist, wenn der Mann die Blöße einer Sache an seiner Frau findet. Oder Scheidungsgrund ist, wenn der Mann etwas Anstößiges an seiner Frau findet. Was würden wir da denken? Das wäre ein gefundenes Fressen für die Juristen. Die könnten daraus machen, was sie wollen. Weil wir wissen nämlich nicht genau, was damit gemeint ist. Oder weißt du auf Anhieb, was es heißt, er hat etwas Anstößiges an ihr gefunden? Und genau das war das Problem der Pharisäer. Die Pharisäer haben sich um diese Stelle gestritten. Und da gab es verschiedene Auslegungen. Da gab es verschiedene Denkschulen, die diese Stelle, genau die wir hier lesen, unterschiedlich interpretiert und ausgelegt haben. Nun, man kann das im Talmud nachlesen, und ich möchte mit euch kurz sehen, worum es hier ging. Es gab in dieser Zeit zwei Rabbiner, die die Schulen gegründet hatten, bestimmte Denkrichtungen entwickelt haben. Einer dieser Lehrer, dieser Rabbiner, war der Rabbiner Hillel. Der andere, der Rabbi Shammai. Hillel wurde ungefähr um das Jahr 30 vor Christus geboren und ist 9 nach Christus gestorben. Auch Rabbi Shammai hat im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt. Nun, warum ist das wichtig? Weil die Debatten der Pharisäer damals sehr stark von diesen beiden Rabbinern beeinflusst waren. Du findest heute noch unter den Sprüchen der Väter im Talmud ihre Aussagen. Man kann das nachlesen. So, Hillel war der Liberalere. Shammai war derjenige, der strenger und konservativer war. In einem Lexikon steht über die beiden Folgendes. Hillel galt als weitherziger, geduldiger Gesetzeslehrer, der die Gewaltlosigkeit predigte und zahlreiche Schüler hatte. Sein Gegenspieler war Shammai, der die Tora in manchem strenger auslegte, denn Shammai galt als sehr gewissenhaft. Bis heute sind Hillels Worte in der jüdischen Überlieferung von wesentlicher Bedeutung, vor allem in der jüdischen Ethik und so weiter. Nun, diese zwei Rabbiner lebten in der Zeit oder kurz vor der Zeit, als Jesus auftrat und diente. Und ihre Gedanken bezüglich 5. Mose 24 waren folgende. Hillel sagte, dass er etwas Anstößiges an ihr findet, bedeutet, dass er Anstoß nimmt. Das kann bedeuten, dass sie das Essen hat anbrennen lassen, dass sie das Haus nicht in Ordnung hält, dass sie mit offenen Haaren auf den Marktplatz geht. Und solche Dinge, und das habe ich jetzt nicht frei erfunden, das ist belegt. Das war seine Auslegung. In anderen Worten, die Frau war der Willkür des Mannes ausgesetzt. So, wenn der Mann wollte etwas Anstößiges finden, dann konnte er was finden. Schamai war das Gegenteil. Er war der Konservative. Und seine Auslegung dieser Stelle besagte, dass die Blöße einer Sache oder etwas Anstößiges bedeutet Ehebruch. So, da hast du diese beiden Schulen. Hillel, der humane, liberale, der sagt, nein, das bedeutet, wenn du irgendein Problem hast mit ihr, das Essen, das angekocht ist, die Haare, die offen sind, wenn sie mit einem Fremden redet, diese Dinge sind ein Scheidungsgrund. Und Schamai sagte, nein, nur, wenn sie Ehebruch begangen hat. Nun, ihr könnt euch vorstellen, welche Schule damals populärer war. Die Menschen hatten damals das gleiche Fleisch wie heute. Was denkt ihr? Der Liberale, Hillel, da hatte man einfach mehr Freiheit. So, das war auch, was wir gelesen haben, Hillel war derjenige, der zahlreiche Schüler hatte, der viele Anhänger hatte, weil seine humane, liberale Art Menschen einfach beeindruckt hat und sie nicht eingeengt hat. So, und die Pharisäer, die zu Jesus kamen, die haben interessanterweise, gehen wir zurück zu Matthäus 19, genau eine solche Frage gestellt. Matthäus 19, Vers 3. Gehen wir da mal Vers für Vers durch. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, und es war bei den Juden so, ist bis heute noch so, lese ich mir sagen, nur der Mann kann einen Scheidebrief ausstellen. Ist es einem Mann, es wird dann später, wenn wir uns andere Stellen noch ansehen, eine Rolle spielen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Hört ihr das? Hey Jesus, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau aus irgendwelchen Gründen zu entlassen? Die Schule des Hillel, die wir hier hören. Hillel. Nun, interessant ist, dass Jesus hier nicht Ja oder Nein sagt. Wie so oft, er hat nicht das geantwortet, was Leute hören wollten, sondern was sie hören mussten. Er antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Nun, was macht Jesus? Sie fragen ihn, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jeder beliebigen Ursache entlässt? Und Jesus sagt nicht ja oder nein, er nimmt sie zurück und zeigt ihnen, was der ursprüngliche Wille Gottes war. Die Pharisäer haben sich ja oft mit der Frage beschäftigt, wie weit können wir auf dem Glatteis laufen, bevor es einbricht? Sie haben sich mit den Grenzen beschäftigt. Was liegt gerade noch drin, dass ich nicht als Sünder bezeichnet werden musste? Sie haben diese Grenzen für das Fleisch weit stecken wollen. Wisst, und da möchte ich euch ermutigen, wenn ihr mit solchen Fragen konfrontiert werdet, wie weit kann ich gehen, dass es gerade nicht Sünde ist, sind wir schon auf dem falschen Weg. Und wir wollen nicht wissen, wie weit kann ich gehen, damit das Eis nicht einbricht, sondern ich will dort stehen, wo fester Boden unter meinen Füßen ist. Das heißt, Jesus wollte mit ihnen eigentlich gar nicht darüber reden, wie weit, was sind Scheidungsgründe. Sondern er wollte mit ihnen darüber sprechen, was der Wille des Vaters war. Und er führte sie zurück und lehrte sie, wie es von Anfang an war. Nun, sie haben nicht locker gelassen. Beachte, Jesus sagt auch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es gibt ja diese Vorstellung, dass wenn man geschieden ist, dass man durch metaphysische Bande zusammengehalten wird. Dass eine Verbindung bestehen bleibt, die man nicht trennen kann. Und deshalb verheiratet bleibt. Aber Jesus hat nicht gesagt, was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden. Er hat gesagt, er soll es nicht scheiden. Das ist ein Unterschied. Weiter geht es. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Und auch das war etwas, was alle Pharisäer damals, Hillel und auch Schamai, vertreten haben, dass wenn eine Frau Ehebruch begangen hat, dass ihr Mann sie entlassen musste. Aber Jesus korrigiert das und sagt, er hat euch gestattet. Lesen wir. Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Nicht geboten, sondern gestattet. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. So, jetzt Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das ist ja der Vers, da wollen wir hin, wir wollen den verstehen. Was sagt die Schrift da? Wir haben bis hierher gelesen. Nun, die Israeliten hatten damals kein Zivilstandesamt, kein separates Gesetz. Wir haben heute ja Trennung von Staat und Kirche. Das heißt, die Gesetze, die für uns verbindlich sind, die werden vom Staat gemacht. Stimmt das? Damals war das alles eins. Die waren da eben das kultische Gesetz, das zivile Gesetz, verschiedene Gesetze, die waren eben im Volk Israel ein Kuchen, sage ich mal ganz böse. Und wenn sie Fragen der Scheidung hatten, haben sie sich auf das Gesetz Mose bezogen. Und die Pharisäer, Hillel und Schamai, haben das für das Volk ausgelegt, wie das zu verstehen ist. So, und jetzt hier ist, was Jesus sagt. Ich schmücke das jetzt etwas aus, damit ihr hier seinen Gedankengang versteht. Die Pharisäer kamen und haben gesagt, schau mal, ist es einem Mann erlaubt, aus jedem beliebigen Grund eine Frau zu entlassen? Und ihr Lieben, das war die populäre Scheidungspraxis. Und hier kommt Jesus und sagt eigentlich, und nein, ich muss anders anfangen. Doch, wir müssen zuerst verstehen, was 5. Mose 24 bedeutet. Jesus sagt ja hier im Vers 9, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Das heißt, hier sagt Jesus, er nimmt eigentlich hier Position für Schamai ein. Weil er sagt, wenn du deine Frau, wer sich scheiden lässt oder seine Frau entlässt, außer aufgrund von Hurerei. Und er klärt damit, was 5. Mose 24 bedeutet. Die Blöße einer Sache, etwas Anstößiges gefunden zu haben, ist Ehebruch. Das stellt er hier klar. Seht ihr das? Das stellt er klar. Nun, warum sagt er dann, wenn jemand eine Entlassene heiratet, begeht er Ehebruch? Ganz einfach. Weil wenn, Jesus hat gerade klargestellt, wie 5. Mose 24 zu verstehen ist, was Gott da gemeint hat, was Mose gemeint hat. Wenn jetzt jemand kommt und vertritt die Schule Hillels und sagt, hey, wenn deine Frau das Haus nicht in Ordnung gehalten hat, dann kannst du dich scheiden lassen und diese Scheidung durchgezogen hat, dann ist das am Gesetz Mose gemessen ein ungültiger Scheidungsgrund. Seht ihr das? Es gab da kein ZGB, keine staatlichen, das war der Staat, das war das Gesetz. Ein ungültiger Scheidungsgrund. So, Frage an euch. Vor Jahren hatten wir in unserem ZGB auch noch so Artikel, das hat sich, glaube ich, alles geändert in der Zwischenzeit, aber wenn jemand zum Beispiel Ehebruch war, ein Scheidungsgrund. Ich glaube, das ist heute schon ganz anders, aber nehmen wir das als Beispiel. Hier spricht Jesus von ungültigen Scheidungsgründen. Und wenn jemand, der ungültig geschieden ist, was ist der? Verheiratet. Stimmt das? Und wenn jemand, der verheiratet ist, wieder heiratet, was macht der? Ehebruch. So, Jesus redet hier, ihr müsst das Ganze in diesem Kontext sehen. Er spricht davon, ihr lieben Hillel-Anhänger, die ihr diese Schule praktiziert, wenn ihr eure Frau entlassen habt und sie dann einen anderen heiratet, ihr macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wenn ihr eine Entlassene heiratet, die nach der Schule Hillels geschieden hat, dann brecht ihr die Ehe. Das macht Sinn. Da wird das logisch. Das wäre vor Jahren noch so gewesen, wenn, ich kenne die ganzen Gesetzestexte nicht, aber angenommen, jemand lässt sich scheiden, einfach weil sie Lust drauf haben. Und der Richter sagt, okay, ich erkläre euch als geschieden. Und später wird das irgendwie nochmal aufgerollt, angefochten. Und dann wird da gefragt, warum habt ihr euch scheiden lassen? Dann heißt es vielleicht einfach so. Heute ist das möglich in gegenseitigem Einverständnis, aber früher brauchte es Gründe. Und wenn du früher gesagt hättest, wir haben uns einfach so aus Spaß scheiden lassen, dann wäre die Scheidung ungültig gewesen. Das heißt, du wärst noch verheiratet. Wenn du jetzt als ungültig Geschiedener hingehst und eine andere heiratest, brichst du die Ehe. Wenn du jemanden heiratest, der ungültig geschieden ist, brichst du ebenfalls die Ehe. Versteht ihr das? Das ist die Logik, die dahinter steht. Nun, die große Frage ist natürlich, was bedeutet das für uns? Und da machen wir das nächste Mal weiter.